Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Markus Münch und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4 oder deutschlandweit über Digitalradio DAB+, Kabel oder SAT. Bei Radio Horeb gibt's wieder eine Pfarrei der Woche. Im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche besuchen wir in ganz Deutschland Pfarreien, Klöster, Exerzitien und Begegnungshäuser. In einem Interview erfahren wir mehr über den Ort, den wir besuchen, und am jeweils kommenden Sonntag übertragen wir in der Regel die Heilige Messe von dort. Die Pfarrei, in der wir heute zu Gast sind, ist die Seelsorgeeinheit Villingen im Erzbistum Freiburg. Und von dort werden wir am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr die Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Bruder Klaus in Villingen live übertragen. Heute bin ich hier in Villingen bei Pfarrvikar Daniel Johann zu Gast, um mehr über seine Seelsorgeeinheit, die Kirche, aus der wir übertragen, und die Region zu erfahren, in der wir zu Gast sein werden. Herr Vikar, können Sie uns bitte kurz erklären, wo Ihre Seelsorgeeinheit liegt?
Die Seelsorgeeinheit Villingen liegt streng genommen in der Region Schwarzwald, wobei man sich bei Schwarzwald wahrscheinlich etwas anderes vorstellt. Wir sind ganz an der östlichen Grenze des Schwarzwaldes, im sogenannten Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Baar ist eine Hochebene, die hier so ungefähr bei Villingen beginnt. Unsere Schwesterstadt Schwenningen liegt schon offiziell in der Baar. Das heißt, wir befinden uns in Baden-Württemberg, in Baden, streng genommen direkt an der württembergischen Grenze, Süddeutschland, nicht weit weg vom eigentlichen Schwarzwald, also dem Gebirge, das man sich so vorstellt.
Dankeschön. Jetzt muss ich noch kurz nachfragen. Sie haben ja gerade erwähnt, dass wir jetzt in Villingen sind. Ich habe es auch so anmoderiert. Eigentlich ist die Postanschrift aber Villingen-Schwenningen. Warum ist das so, Herr Vikar?
Politisch sind wir tatsächlich in einer Stadt namens Villingen-Schwenningen. Seit 1972 ist das eine Stadt. Villingen hat eine lange unabhängige Geschichte, Schwenningen eine lange unabhängige Geschichte. Und auch heute noch gibt es sehr viel Unabhängigkeit in den Köpfen der Leuten und auch einfach in der geografischen Wirklichkeit. Richtig zusammengewachsen sind die beiden Teile nicht. Schwenningen liegt in Württemberg, Villingen in Baden, und rein kirchenpolitisch liegt auch Villingen im Erzbistum Freiburg. Schwenningen gehört zum Suffraganbistum Rottenburg-Stuttgart. Das heißt, kirchlich sind Villingen und Schwenningen auch deutlich getrennt. Und ich bin eben der Vikar der Stadt Villingen. Mit Schwenningen habe ich eigentlich nichts am Hut.
Dankeschön. Und nun zu Ihrer Person. Sie sind jetzt Vikar hier. Ich glaube, Sie sind aber so Anfang 40 gerade. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Berufungsweg sagen, wie es dazu kommt, dass Sie jetzt gerade Vikar sind, Herr Vikar.
Ja, Ende 30 bin ich, aber das ist kein großer Unterschied zu Anfang 40. Ich bin das, was man landläufig einen Spätberufenen nennt, das ist richtig. Gerne sage ich, dass ich nicht wirklich ein Spätberufener, sondern eher ein Spätantwortender bin. Ich habe einen Lebenslauf, der vielleicht nicht ganz dem Klischee entspricht. So zog ich nicht aus dem Haus meiner Mutter sozusagen mit dem Schulabschluss ins Priesterseminar, wohl wissend, was ich werden will, sondern ich hatte damals in dem Alter überhaupt keine derartigen Pläne. Ich habe begonnen zu studieren, habe Physik studiert, Sinologie sogar studiert, und aus Leidenschaft an der Theologie habe ich nebenbei auch angefangen, Theologie zu studieren, aber nicht mit dem Ziel, Priester zu werden, sondern einfach aus der Freude an der Theologie, an diesem Wissen. Ich habe damals als Erwachsener quasi meinen Glauben immer noch so ein bisschen wiederentdeckt. Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, wurde selbstverständlich katholisch getauft, habe die Erstkommunion gefeiert und dergleichen, aber als Jugendlicher habe ich mich doch sehr deutlich von meiner Kirche entfernt, von meinem Glauben entfernt. Als Kind hatte ich einen sehr starken Glauben, wie eben Kinder glauben. Ich habe meinen Gott vor allem als Schöpfer geschätzt und geliebt, war auch regelmäßig in der Kirche, war nach der Erstkommunion Ministrant. Ich habe den Schöpfer geliebt als den Schöpfer von Dinosauriern und Tigern und Sternen und Planeten. Aber von Gott als Erlöser habe ich als Kind nicht besonders viel verstanden. Und als ich so ungefähr 12 Jahre alt war, habe ich vielleicht für einen 12-Jährigen zu viel Nietzsche gelesen und mich generell viel mit Naturwissenschaft und Philosophie beschäftigt. Und da habe ich mich intellektuell einfach Stück für Stück vom Glauben entfernt. Meine Dorfpfarrei damals war in meiner Erinnerung nicht besonders inspirierend, weder die Gemeinde noch mein Priester. Es gab also nicht viel Gegengewicht zu den sehr charismatischen und überzeugenden Denkern, die ich so gelesen habe. Und mit einem nun nicht unbedeutenden Level an jugendlicher Arroganz dachte ich, die Kirche hinter mich lassen zu können und ja, noch viel schlimmer, den christlichen Glauben überwunden zu haben. Und erst durch meine Freude an der Philosophie. Ich begann dann so ungefähr mit 16 Augustinus und Thomas von Aquin zum Beispiel zu lesen, entdeckte ich, dass den Glauben, den ich hinter mir gelassen wähnte, überhaupt nicht der christliche Glaube ist, nicht die katholische Tradition, sondern eben eine kindliche Weise, das Ganze zu betrachten. Und so wie Paulus schreibt, als er ein Mann wurde, hat er das Kindliche hinter sich gelassen. Das geschah dann auch bei mir schleichend, erst über den intellektuellen Zugang. Später ist dann auch wieder eine Wertschätzung von der sakramentalen, der liturgischen Wirklichkeit der Kirche dazugekommen. Noch ein wenig später, erst als Student, dann irgendwann auch eine Wertschätzung der konkreten Gemeinde vor Ort, als soziale Komponente von Kirche sozusagen. Ich bin also Stück für Stück wieder in den Glauben hineingewachsen und in der Zeit habe ich dann eben auch als Student Theologie studiert, nicht mit dem Plan, Priester zu werden. Aber hätte ich damals nicht Theologie studiert, wäre ich wahrscheinlich heute nicht Priester oder zumindest war das ein wichtiger Teil meiner eigenen Berufungsfindung. Ich habe auch mit so Mitte 20 zum ersten Mal sehr ernsthaft darüber nachgedacht, ob das vielleicht für mich das Richtige wäre. Und die Attraktivität von Frau und Familie war dann aber zu groß und ich habe für mich entschieden, das ist nicht mein Weg. Und dann wird man älter. Man arbeitet, man lebt so durchs Leben und man gewinnt auch neue Perspektiven. Ich habe irgendwann, zu dieser Zeit habe ich gerade in Amerika gelebt, erkannt, dass vielleicht der Zölibat viel besser zu mir passt, als ich dachte, dass ich auf genau diese Weise besonders glücklich werden kann. Und durch viel ehrenamtliche Arbeit in meiner dortigen Gemeinde habe ich auch bemerkt, dass ich da mehr Freude, mehr Erfüllung finde, als zum Beispiel bei meiner Arbeit in der Physik an der Universität. Und so erkannte ich, dass die lange zurückgewiesene Berufung zum Priestertum vielleicht doch genau mein Pfad ist. Und so hat es ein wenig gedauert. Aber ich blicke auf diese längere Reise zur Priesterweihe nicht mit Enttäuschung oder mit Reue zurück. Ich bin froh, dass es so war und ich glaube, genau so hätte es sein sollen für mich. Ich bin der Mensch geworden mit dem Weltbild, mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, der ich bin, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich in meiner Situation, vielleicht Anfang 20, wäre ich direkt nach der Schule ins Priesterseminar, irgendwann frustriert ausgetreten wäre. Und diese negative Erfahrung hätte meine Berufung verhindern können. Ich glaube also, dass Gott wusste, was er tut, indem er mich den Weg geführt hat, den ich gegangen bin. Und heute bin ich aber mit großer Überzeugung Priester. Und seit ich die Entscheidung getroffen habe, seit ich dann ins Priesterseminar eingetreten bin und seit meiner Arbeit als Seminarist, als Diakon, als Priester, gab es, und das ist eine große Gnade, keinen einzigen Augenblick, wo ich an der Berufung gezweifelt hätte.
Ja, Vikar, vielen Dank. Jetzt haben Sie nicht nur Sinologie, also China-Wissenschaft studiert, sondern auch in China gelebt, waren in New York, haben sich für Physik interessiert, also für die Naturwissenschaft, haben da auch ihr Studium begonnen, haben schon als Junge quasi Friedrich Nietzsche und Ähnliches gelesen. Also ich finde das total spannend irgendwie, wie Sie dann so den Bogen bekommen haben zu sagen, Gott ist groß und er soll das Ziel meines Lebens sein und auf ihn will ich mich ausrichten, eben auch den Menschen von ihm erzählen. Gab es irgendwo so einen Knackpunkt dann in China, in New York oder auch hier, der Sie dahin geführt hat? Genauso wie eben das, dass Ihnen scheinbar die Theorie so liegt. Bei den meisten Leuten, wo ich so höre, die sagen, oh, ich habe da irgendwie gefühlt, da ist was dran. Ich bin Menschen begegnet, mir wurde so warm ums Herz und ich habe gemerkt, da gibt es mehr. Und bei Ihnen kommt es mir so vor, als Sie haben ja auch den Ausspruch mal getätigt, durch Bücher entfernte ich mich vom Glauben und durch Bücher kehrte ich auch wieder zu ihm zurück, dass für Sie der theoretische Zugang ein ganz großes Tor ist scheinbar in Ihrem Leben, um sich sowas zu erschließen. Wie kommt es dazu, Herr Wicker?
Es gibt sehr viele verschiedene Zugänge zu Gott. Dafür hat Gott gesorgt. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Talente, Temperamente, Anlagen. Wir alle haben das gleiche Ziel, aber der Weg dorthin ist ganz spezifisch für jeden anders. Und es gibt keinen besseren oder schlechteren Weg, keinen richtigeren und falscheren Weg. Wenn der Weg bei Gott endet, ist er richtig, genau richtig für mich. Und unter diesen Wegen gibt es, wie Sie sagen, es gibt so einen vielleicht aus dem Sozialen kommenden Instinkt, ich erkenne Gott vor allem in gelebter Gemeinschaft oder in erfahrener Nächstenliebe und dergleichen. Es gibt auch einen sehr ästhetischen Zugang zu Gott und zum Heiligen. Menschen, die über Musik und Kunst Ahnungen vom Himmel und vom Übernatürlichen bekommen. Es gibt einen spirituell-mystischen Zugang sicherlich, wo tiefe Gebetserfahrungen am Ende zu einem tieferen Gottesverständnis und einer tieferen Gottesbeziehung führen. Aber es gibt auch einen intellektuellen Zugang. Unser Gott ist Logos. Er macht Sinn. Und dieser Weg war immer mein Weg. Also mein Zugang zu meiner Religion als Erwachsener war der intellektuelle Zugang sozusagen, der nicht besser oder schlechter ist als irgendein anderer, aber meiner war. Und erst über den intellektuellen Zugang habe ich Schritt für Schritt die anderen Dimensionen meines Glaubens entdeckt und unglaublich schätzen gelernt. Das mit den Büchern stimmt. Ich habe durch Bücher mich vom Glauben entfernt und durch Bücher wieder zugefunden. Vorhin hatte ich schon darauf hingewiesen. Ein Philosoph, der mich sehr prägte, war Nietzsche. Der führte mich vom Glauben weg. Augustinus und Thomas waren die wichtigsten, die mich zurückführten, aber auch modernere Autoren wie G.K. Chesterton zum Beispiel haben viel dazu beigetragen für mich als Jugendlicher, als junger Erwachsener, dass ich den Glauben neu entdecken konnte. Ich verstehe, dass gerade die Naturwissenschaft manchmal in einer Art Konfliktverhältnis zum Glauben gesehen wird und dass es nicht so unmittelbar einleuchtend erscheint, warum ein naturwissenschaftlich Interessierter, ein Physiker, Priester werden möchte. Sehr oft wird es so wahrgenommen, als sind die Religion und die Naturwissenschaft so die entgegengesetzten Pole unserer Zivilisation. Fast schon widersprüchliche Pfade durch die Welt zur Wahrheit hin sind zu finden in unserem Leben. Aber das sehe ich grundsätzlich anders und ich kann auch nicht mehr erklären, wie irgendein Christ oder auch ein Jude oder ein Muslim, also irgendein Mensch, der an einen Gott glaubt, der Schöpfer ist, der dieses Universum hervorgebracht hat, irgendwie Desinteresse oder Bedrohung von der Naturwissenschaft empfinden könnte. Es heißt auch in der Schrift, Gott hat die Welt erschaffen nach Maß und Gewicht und Zahl, er hat allem eine wunderbare Ordnung gegeben. Und wenn ich Freude daran habe, diese Ordnung zu entdecken, diese Schönheit, die auch in dieser Ordnung steckt, dann ist das für mich auch eine religiöse Erfahrung. Also die Physik ist für mich die Chance, die Arbeit Gottes auf eine ganz besondere Weise zu studieren. Die Eleganz und die Verspieltheit, die er in seine Schöpfung eingebaut hat, zu entdecken. Und ich glaube als Christ, als Katholik, dass alles, was Gott geschaffen hat, am Ende er für uns geschaffen hat. Nicht nur zu seiner eigenen Freude, sondern auch für uns. Im Psalm heißt es, dass Gott jeden einzelnen Stern beim Namen nennt, dass er die Zahl kennt der Sterne. Was für eine Freude muss Gott daran haben, wenn er die Menschen dabei beobachtet, wie auch sie versuchen, alle Sterne kennenzulernen und allen Sternen Namen zu geben. Wir als menschliche Künstler kennen das auch. Wenn ich ein Bild male, ein Buch schreibe, dann freue ich mich daran, wenn andere Menschen sich für meine Kunst interessieren, wenn sie studieren gar, wenn sie Freude haben, Erkenntnisse dadurch gewinnen. Es freut mich, weil ich irgendwie mich ja auch kommuniziere, ausdrücken kann durch meine Kunst. Und wenn ich als Mensch über einen Autor, vielleicht sogar einen verstorbenen Autor, den ich nie mehr kennenlernen kann in Person, mehr erfahren möchte, dann lese ich eben seine Bücher. Und in diesen Büchern oder in seinen Bildern, in seinen Statuen, in seiner Musik lerne ich einen Künstler kennen. Gott ist der Künstler aller Künstler. Er hat diese Welt hervorgebracht. Und indem ich sein Kunstwerk studiere, erfahre ich etwas über ihn. Ich meine es nicht nur poetisch verklärt, sondern wortwörtlich, wenn ich sage, dass jedes Gänseblümchen, jede Wolke am Himmel wie ein Wegweiser ist, der mich auf seinen Ursprung verweist. Die ganze Welt spricht zu mir über Gott. Und wir Menschen sind leider meist zu abgelenkt, zu ignorant, zu verbohrt, um all diese Stimmen der Schöpfung zu hören, aber sie erklingen. Und als Naturwissenschaftler habe ich einen besonderen Zugang auf diese Stimmen zu hören. Und so sage ich gerne, habe ich schon mal gesagt, dass in gewisser Hinsicht in meiner Zeit, wo ich dem Glauben fern war, ich mich zuerst in ein Kunstwerk vielleicht verliebt habe, in diese Schöpfung. Und wie es ein natürlicher Pfad ist, habe ich mich deshalb auch für den Künstler, den Schöpfer interessiert. Und mich schließlich in ihn verliebt. So sehe ich also meinen Weg über die Naturwissenschaft zur Theologie, zum Priestertum gar nicht als einen radikalen Kurswechsel, als eine dramatische Veränderung in meinem Weltbild, sondern als ganz natürliche, gesunde, organische Weiterentwicklung desselben Gedankens. Ich habe Freude am Suchen und Entdecken, an dem Abenteuer, Mensch zu sein, Sinn zu entdecken, Schönheit zu entdecken. Und dieser Entdeckungspfad führte mich durch Wälder und durch Sternenhimmel und dergleichen am Ende zu Gott.
wenn ich sie jetzt so sprechen höre, ja, man merkt, also ich habe das Gefühl, man merkt, dass sie sich viel auseinandergesetzt haben, eben auch einfach dadurch, dass sie es selbst wieder finden mussten, auch wenn sie christlich erzogen wurden, aber sie sagen ja, es war damals nicht so richtig gelebt oder es kam auch nicht so richtig an und sie haben sich dann eigentlich auch selber erarbeitet oder es wurde ihnen neu geschenkt auch dann. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass sie es auch erklären können und dass ja sie auf der einen Seite zwar der Naturwissenschaftler auch sind, aber eben auch dieser Gottsucher, dass sie so aus ihrem Herz heraus sprechen. Also es klingt nicht so gelesen, sondern dieses, ich habe es selbst erlebt, mein Weg mit Gott, er hat mich hierher geführt, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt habe ich gesehen, dass sie auch Vorträge und Vortragsreihen halten. Ist das vielleicht auch sowas, was die Frucht dessen ist von diesem Weg, dieses persönlichen Auseinandersetzens mit Gott und das dann auch für andere Menschen eben ja wiedergeben, aufbereiten können, dass die auch merken, es ist authentisch. Da ist ein Mensch, der hat es wirklich erlebt und es ist eine eigene Erfahrung, die wir hier mitbekommen in den Vorträgen. Ich habe so Feedbacks wie intellektuell herausfordernd oder auch nichts kaschiert und auch unangenehme Wahrheiten deutlich machen. Also voll des Lobes eigentlich von Leuten, die mal ihre Vorträge so gehört haben. Könnte das sein, dass das ein Grund dafür ist?
Ja, ohne Zweifel. Also ich habe ja vorhin schon die verschiedenen Zugänge zu Gott erwähnt. Jeder hat seinen Zugang und wenn ich meinen Zugang gefunden habe und da viel Erfahrung gesammelt habe, will ich natürlich auch anderen Menschen, die mir vielleicht auch ähnlich sind, die auch diesen Zugang sehr fruchtbar nutzen können, den will ich dann auch mit ihnen teilen. Ich will sie also anführen, das wäre vielleicht ein Weg, Gott ganz neu zu begreifen, viel tiefer zu begreifen. Das kommt auch in unserer Kultur ein bisschen zu kurz. Also schon die grundlegende Katechese in den letzten Jahrzehnten, wenn ich so erlebe, was manche gläubige Katholiken über ihren eigenen Glauben wissen, ist oft nicht so intensiv ausgefallen. Es gibt vielleicht wirklich eine intellektuelle Schwäche. In unserer Zeit in Deutschland ist oft das Christentum primär ethisch wahrgenommen. Beim Christsein geht es vor allem darum, ein guter Mensch zu sein, ein anständiger Mitmensch, für die Armen da zu sein. Das ist eine ganz wichtige Seite natürlich des Christentums. Ohne Ethik, ohne das Gute gibt es kein Christentum. Aber eine ethische Reduktion ist eine Gefahr, denn am Ende kommt kein Christentum heraus, sondern eine Ethik. Und die kommt auch am Ende irgendwie ohne Sakrament, ohne Kirche, vielleicht sogar ohne Gott aus. Und vor dieser Engführung bewahrend habe ich auch versucht, immer in meiner kirchlichen Ausbildung, das war in New York so, das war in einer Station im Hegau so, wo ich auch als Diakon gearbeitet habe vor meiner Priesterweihe, und hier auch in Villingen theologische Abende anzubieten, die explizit nicht Gebetsrunden sind oder spirituelle Andachten oder gar soziale Treffen und Austauschorte. All das ist sehr, sehr wichtig in unserer Kirche und ich schätze es selbst sehr. Aber die dezidiert mal intellektuell versuchen, sich dem Glauben mehr zu nähern und eben auf eine ungenierte Weise das darzustellen, was eigentlich die katholische Kirche, die katholische Tradition lehrt. Auch die Themen, die gerne in unserer Zeit, um besser anzukommen, manchmal ein bisschen unter den Tisch gefallen oder gar verwässert werden. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist, würde ich sagen, eine vielleicht auch meiner Stärken. Sie wurden immer sehr gut angenommen, diese Abende. Und wenn ich da etwas weiterreichen kann, was mir geholfen hat, Gott näher kennenzulernen, dann ist das nicht nur ein inneres Wesen meines Priestertums, sondern auch eine riesige Freude für mich als Mensch. Jeder genießt das, was er liebt, was er gerne hat, anderen vorzustellen. Ob das nun um eine neue Musikgruppe geht, die man gerne mag, oder ein besonderes Rezept, wir teilen gern. Wir Menschen lieben es zu lieben. Wir lieben es, Dinge zu mögen und sie anderen vorzustellen. Und das, was ich am meisten liebe, was mir am meisten Freude bereitet, ist mein Glaube. Und das anderen vorstellen zu dürfen, macht mir also Spaß. Und ich glaube, ich tue auch meinem Gott einen wertvollen Dienst damit. Denn das will er ja. Verkündet der ganzen Welt das Evangelium, bringt die Wahrheit zu den Menschen. Denn er ist die Wahrheit. Er ist der inkarnierte Logos. Und diese Wahrheit wird alle Menschen frei machen. Also ist es mein Ziel, diese Wahrheit zu mehr Menschen zu bringen. Und die theologischen Abende, die ich mache, sind eben ein Zugang. Das ist komplementär zu verstehen. Das ist nicht ein Pfad, der dann ohne die Sakramente, ohne die Heilige Messe, ohne Gemeinschaftserlebnisse oder ohne die Ästhetik auskommen könnte. Es ist komplementär. Die amerikanische Schriftstellerin Flannery O'Connor hat mal geschrieben, alles, was aufsteigt, muss konvergieren. Und das ist so in der katholischen Tradition. All diese Stränge menschlicher Kunst und Errungenschaften, all diese Höhepunkte der Zivilisation, ob es nun die Architektur ist oder die Kunst oder die Wissenschaft, die Liturgie gar, aber auch der Sozialstaat, das soziale Wesen, die Nachbarschaftlichkeit der Menschen, all das, wenn es weiter wachsen darf, am Ende konvergiert es. Soweit es auch am Anfang unterschieden aussieht, es konvergiert. Es konvergiert zu Gott. Es führt alles zum gleichen Ziel. Wenn es gut und wahr und schön ist, führt es zu Gott, dem Ursprung von allem Guten, Wahren und Schönen. Und diese theologischen Abende sind eine kleine Beigabe zu diesem Zusammenfluss. Ein Puzzlestück, könnte man sagen, in dem großen Puzzle. Und für manche Menschen stellen sich manche sehr philosophisch-theologische Fragen gar nicht in ihrem Glauben. Das heißt nicht, dass ihr Glauben schwächer ist oder weniger wert oder kindlicher. Weit gefehlt. Es gibt ganz andere Zugänge, emotionaler, mystischer. Aber manche unserer Mitbürger brauchen diesen Zugang. Sie beginnen an ihrem Glauben zu verzweifeln, weil zu viel Einwände kommen aus Wissenschaft, aus Psychologie und dergleichen. Und da zu zeigen, dass die Kirche als Lehrerin sehr mächtig ist und Antworten hat auf all diese Fragen und nicht etwa im Gegensatz zu ihnen agiert, das ist ganz wichtig. Das macht vielleicht unsere Kirche zu wenig, wenn sie sich so sehr auf soziale und ethische Themen konzentriert. Und da möchte ich ein bisschen meinen bescheidenen Beitrag leisten. Ich selbst, das ist schon angeklungen, ich hatte nicht wirklich lebende Vorbilder, als ich meinen Glauben selbst entdeckte. Meine Vorbilder waren vor allem tote Menschen. Das war eine Geschwisterlichkeit mit Generationen vor mir. Das waren große Denker. Aber ich habe sie aus Büchern kennengelernt. Und ich habe da viel schätzen gelernt, viel sehr klare Sprache, viel philosophisches Denken. Das hat auch meinen eigenen Glauben geprägt, da kann ich gar nicht ganz weg davon. Und während natürlich eine Predigt oder auch ein Schulunterricht oder ein Seelsorgegespräch nicht immer der Raum dafür sind, gibt es in mir diesen Drang, auch auf diese Weise, auf diesem Pfad meinen Glauben zu verkünden. Und deshalb eben theologische Abende, da wissen die Leute, was sie erwartet, da bekommen sie genau, was ich beworben habe. Und wenn es den Menschen so viel Freude macht wie mir, dann macht mich das glücklich.
Herr Vicar, das klingt alles ganz schön groß für mich und groß klang auch China und New York. Jetzt sind wir hier wieder in Villingen. Ist es dann auch komisch, wieder so zurück zu sein in Deutschland oder ist es ein guter Weg irgendwie?
Da ich tatsächlich mehrere Jahre in Manhattan wohnte, war es am Anfang eine große Umstellung. Als ich nach Deutschland zurückkam, meine erste Stelle im Erzbistum Freiburg, also studieren musste ich nicht, weil ich schon ein Theologiediplom hatte. Das heißt, ich bin direkt in eine Gemeinde geschickt worden. Das war sehr ländlich. Der Kontrast, die Umstellung war groß. Aber mir gefällt beides. Ich kann mit einer Weltstadt wie New York viel anfangen und mit einem kleinen Dorf im Hegau viel anfangen. Selbst bin ich sehr dörflich aufgewachsen, ländlich. Ich stamme aus einem kleinen Dorf im Schwäbischen am Neckar, aus einem Weinberg. Und ich hatte tatsächlich aber erst, weil ich dort eben die Entscheidung getroffen hatte, Priester zu werden, mit dem Gedanken gespielt, den Plan gehabt, in New York Priester zu werden. Dort hatte ich Freunde, Kontakte und dergleichen, auch mit der Kirche viel mehr, als ich je in Deutschland gehabt hatte. Aber letztlich habe ich doch die Entscheidung getroffen, zurück in meine Heimat zu kommen. Einerseits aus rein menschlichen Gründen. Als Priester, so sehr ich auch den Zölibat für mich als glücksstiftend erkennen konnte und finden konnte, ich werde keine eigene Familie gründen. Und meine Geschwister sind hier, meine hoffentlich zukünftigen Nichten und Neffen sind dann hier. Und einfach die Nähe zur Familie war ein Argument, nicht auch für immer auszuwandern. Aber auch das Gefühl irgendwie, dass ich vielleicht meiner Heimat eine Berufung wegnehme. Gerade vielleicht auch eine Berufung, die weltkirchlich sehr geprägt ist durch meine Erfahrungen in vielen Ländern, die vielleicht auch meiner Heimat gut tun könnte. Und solche Gedanken führten am Ende dazu, dass ich zurückkam. Es war keine leichte Entscheidung. Während es eine Eindeutigkeit in meinem Herzen gab zu diesem Zeitpunkt, dass ich Priester werden wollte, habe ich sehr damit gerungen, wo und in welcher Form. Ich dachte auch über Ordensleben nach für eine Weile. Aber seit ich wieder hier bin, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich sie nie bereut. Ich bin gerne zurück hier in Deutschland. Die deutsche Kirche hat ihre ganz besonderen Stärken. Sie hat ihre sehr markanten Schwächen. Ich glaube, wie jede Kirche in jeder Kultur. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir als Katholiken immer die Weltkirche im Blick behalten, dass wir nicht in die Falle tappen, dass wir denken, so wie ich es in meiner Dorfgemeinde kennengelernt habe, so ist Katholizismus und alles andere ist irgendwie unterlegen. Nein, wir können voneinander lernen und wir müssen uns auch immer wieder neu korrigieren, indem wir an unseren Brüdern und Schwestern in allen Sprachen, allen Kulturen sehen, was authentisch gelebte katholische Religion bedeutet. Und ich bin also froh über meine Zeit im Ausland, auf anderen Kontinenten und meinen Zugang zu der Kirche dort. Aber ich fühle mich auch sehr wohl hier in Deutschland, hier im Erzbistum Freiburg, wo ich meinen Dienst tue und wo ich eben nun Priester bin in meiner Heimat.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus Münch und ich bin heute hier in der Seelsorgeeinheit Villingen verabredet mit Vikar Daniel Johann. Er wird auch am kommenden Sonntag die Heilige Messe um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bruder und Klaus im Rahmen der Aktion Pfarrei der Woche mit uns feiern. Und er stellt uns heute seine Seelsorgeeinheit, wo er hier Dienst tut, vor. Und im ersten Teil des Interviews hat er uns jetzt so ein bisschen auch berichtet, wie sein Lebensweg so war, wie er hierher gekommen ist, was für ihn auch markante Stationen im Leben waren und wie er seinen Dienst eben als Priester, als Vikar versteht. Und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie gerne dran. Nach einer kurzen Musik schauen wir dann auf die Pfarrei und auch auf die Pfarrkirche St. Bruder Klaus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dran geblieben sind zu unserer heutigen Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und ich bin heute im Rahmen der Aktion Pfarrei der Woche in der Seelsorgeeinheit Villingen und hier verabredet mit Vikar Daniel Johann. Er ist Pfarrvikar hier in der Seelsorgeeinheit Villingen und ist quasi unser Gastgeber jetzt beziehungsweise der Zelebrant der Heiligen Messe am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr aus der Pfarrkirche St. Bruder Klaus. Und er hat uns gerade schon so ein bisschen aus seinem Leben berichtet, über seinen Weg und auch über seinen Dienst hier in der Pfarrei, über das Ganze, woher und wohin und warum. Und jetzt lädt er uns einen durch einen kleinen Streifzug auch durch die Seelsorgeeinheit, durch die Menschen, die hier miteinander ihren christlichen Glauben leben, was hier los ist und warum es hier auch liebenswert und lebenswert ist in der Region und in der Seelsorgeeinheit. Herr Vikar, wie lange gibt es denn die Seelsorgeeinheit hier schon?
Also Villingen hatte ursprünglich mehrere Pfarreien. Die Zusammenführung zu einer Seelsorgeeinheit ist nun, jetzt bin ich tatsächlich genau ein bisschen überfragt, so lange bin ich noch nicht hier, aber ich glaube so gute 20 Jahre, seit Villingen als eine Stadtpfarrei quasi vereint ist. Es gibt hier 5 traditionelle Pfarreien, St. Fidelis, Heiligkreuz, St. Konrad, St. Bruder Klaus und das Münster unserer lieben Frau. Und diese Kirchen sind auch heute die Hauptkirchen unserer Stadtseelsorgeeinheit. Es gibt noch eine weitere kleine Kirche in einem Vorort von Villingen namens Rietheim. Das war aber stets schon ein Satellit der Gemeinde St. Fidelis. Das war keine unabhängige Pfarrei. Auch dort finden aber noch Messen statt. Dazu haben wir noch die Benediktinerkirche in unserer Altstadt, die nicht als Pfarreikirche genutzt wird, aber viel für Taufen und Hochzeiten und dergleichen zur Verfügung steht.
Das klingt ja jetzt doch nach einigen Kirchenstandorten. Sind Sie mit Ihrem leitenden Priesterdekan Josef Fischer allein hier, also quasi zu zweit vor Ort, oder gibt es da noch andere Haupt- und Ehrenamtliche, die Sie unterstützen in Ihrem Dienst?
Also ich selbst wurde 2019 zum Priester geweiht und bin seit September 2019 hier als Vikar. Als ich ankam, gab es noch 2 weitere Priester im Dienst hier in Villingen. Einer davon ist inzwischen im Ruhestand. Und wir haben einige Ruheständlerpriester, die hier in der Stadt wohnen und ab und zu aushelfen. Darüber hinaus gibt es aber noch ein Seelsorgeteam, das zusammen mit dem Dekan Josef Fischer, dem leitenden Pfarrer, und mir eben hier die Dienste tut. Wir haben insgesamt 3 Pastoralreferenten. Und wir haben derzeit 2 Pastoralassistentinnen und 2 Gemeindereferentinnen. Dazu haben wir derzeit noch einen 2. Vikar, der aber zwar, obwohl er dem Pfarrer Josef Fischer unterstellt ist, eigentlich in einer derzeit pfarrervakanten Nachbarseelsorgeeinheit seinen Dienst tut, also nicht wirklich hier in Villingen so in Erscheinung tritt.
Zu den ganzen Kirchenstandorten kommt jetzt auch noch eine große Klinik hier dazu, die auf dem Gemeindegebiet, auf dem Seelsorgegebiet liegt. Haben Sie damit was zu tun als Seelsorgeeinheit oder ist das eher in anderer Hand?
Sie beziehen sich auf das Schwarzwald-Bar-Klinikum, das zwischen Villingen und Schwenningen liegt. Eine große Klinik, die einen größeren regionalen Einzugsbereich hat und auch kirchlich von mehreren Seelsorgern aus verschiedenen Seelsorgeeinheiten und natürlich sogar Diözesen, nämlich Rottenburg und Freiburg, betreut wird. Da ich aber der Priester bin, der de facto am nächsten dran wohnt, bin ich wahrscheinlich mit Abstand am häufigsten dort, um priesterliche Dienste zu verrichten. Für Krankensalbungen bin ich sehr viel in der Klinik, für priesterliche Gespräche und Beichten auch. Aber vor allem für Krankensalbungen werde ich gerufen. Wir haben einen hauptberuflichen Klinikseelsorger, der dort arbeitet, einen Gemeindereferenten. Aber manchmal brauchen die Menschen eben einen Priester und dann bin es ich, aber auch viele meiner Mitbrüder aus der Region, die dann eben gerufen werden können und zu den Kranken kommen.
Neben den Einheimischen, die hier gemeinsam Gottesdienst feiern, haben Sie wohl auch eine kroatische, katholische Mission. Und im Vorgespräch sagten Sie auch noch, polnische und italienische Gemeinden wären hier auch in den Kirchen zu Gast. Gibt es da Überschneidungen auch zur Ortsgemeinde jetzt hier von der Seelsorgeeinheit, dass man sich irgendwie kennt und trifft, was zusammen macht? Oder ist es mehr so separat?
Es gibt Überschneidungen, nicht so viele, wie man sich vielleicht wünschen könnte. Ich sprach vorher schon einmal von der Bedeutung der Weltkirche und dem Reichtum verschiedener Kulturen, Traditionen und Sprachen in der einen Kirche, dass wir voneinander lernen könnten und sollten. Und das findet, glaube ich, noch zu wenig statt. Das Potenzial, das Villingen als relativ kleine Stadt hier hat, dass tatsächlich fremdsprachliche Gemeinden regelmäßig hier ihr Gemeindeleben leben und Messen feiern, könnte man mehr nutzen, indem wir für mehr Verflechtungen uns einsetzen. Aber es gibt durchaus Kontakte, also schon allein deshalb, weil die meisten, zum Beispiel die kroatische Gemeinde, nicht jeden Sonntag eine Messe hat, gibt es viele Mitglieder der kroatischen Gemeinde, die eben an den anderen zumindest in die deutsche Messe kommt und da gibt es ganz natürliche Verflechtungen. Auch zum Beispiel mit der italienischen Gemeinde gibt es die schöne Tradition, dass am Fest des Patrons der italienischen Mission, dem heiligen Don Bosco, die italienische Gemeinde die deutsche Gemeinde einlädt, dass ein deutscher Pfarrer predigt und das gemeinsam gefeiert wird. Das war leider, seit ich hier bin, ich habe sehr viel Corona erlebt in meiner Zeit hier in Villingen, nicht so ganz möglich, aber diese Tradition, da habe ich keinen Zweifel, wird dann wieder aufleben, wenn es wieder möglich ist.
Zusätzlich habe ich noch entdeckt, dass es 4 Kindergärten gibt, sogar ein Familienzentrum St. Konrad, was jetzt nach mehr klingt als nach einem Kindergarten und auch 2 Freizeithäuser. Das klingt nach relativ viel Angeboten für Familie, für Jugendliche, für ja junge Menschen. Ist hier viel los? Wie ist so der Altersdurchschnitt in der Seelsorgeeinheit?
Auch da muss ich zugeben, dass ich, da meine Zeit so sehr von der Pandemie überschattet war, vielleicht manches nicht erleben konnte, was vor der Pandemie noch richtig aufblühte. Es gibt auf jeden Fall viele junge Familien in Villingen, die ich sehe. In unserer Kirche nicht so viele, wie man sich wünschen könnte, aber auch in meiner Werktagsmesse fast täglich sind zumindest 2, 3 Familien mit Kindern da. Das ist schon eine bessere Quote als an manchen anderen Orten. Man könnte sicherlich auch noch mehr für Familien tun. Es gibt verschiedene Familiengottesdienstkreise und Angebote. Tatsächlich im letzten Jahr hat vieles brachgelegen, was vorher selbstverständlich war, weil sehr viel Gemeinschaft zwischen Kindern auf Abstand mit Masken und dergleichen verhindert eigentlich das Ziel, dass ja diese Zusammenkünfte hätten. Wir hoffen, dass bald wieder mehr möglich ist. Was Jugendliche angeht, ist es einfacher, weil anders als bei kleinen Kindern können Jugendliche auch mit Online-Angeboten mehr anfangen. Und da gibt es einiges, was auch derzeit läuft. Wir haben in einigen unserer Kirchen sehr gesunde, lebendige Ministrantengruppen, die viel auch selbstständig organisieren. Wir haben andere Jugendgruppen und Angebote, auch die von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern initiiert und ins Leben gerufen werden. Zum Beispiel, was jetzt unmittelbar ansteht, ganz aktuell ist, sehr bald wird es ein Angebot geben, eine Exodus-Feier für Jugendliche. Digital zwar, aber durchaus interaktiv, also nicht nur im Sinne eines Videos, das man sich anschauen kann, sondern interaktiv, da sind die Jugendlichen fit genug. Es wird einen Jugendkreuzweg geben, ebenso digital und interaktiv. Es gibt auch ein Angebot zum Ostern entdecken für Kinder im Internet. Traditionell gibt es auch einen Osterspaziergang für Jugendliche. Ob der nun live im Freien mit Abständen oder in irgendeiner besonderen Form auch digital stattfinden wird, bin ich gar nicht ganz sicher. Wir haben immer Ferienlager für die Kinder, da gibt es verschiedene. Und selbst im Corona-Sommer letztes Jahr gab es solche Lager in gewissen Formen, abgespeckt und Corona-konform. Aber viele Ehrenamtliche und auch Hauptamtliche haben sich Mühe gegeben, dass wir tun, was möglich ist. Und es gibt eine rege Teilnahme, so wie ich das wahrnehme.
Herr Wicker, jetzt gibt es hier auch spirituelle Angebote, die einladen, außerhalb der Gottesdienste dann auch miteinander zu beten. Und da gibt es unter anderem wohl das Gebet fürs Leben, auch mit eucharistischer Anbetung. Können Sie das ein bisschen umreißen?
Ja, also als ich hier ankam in Villingen, war das schon lange etabliert. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie lange das schon praktiziert wird, aber da gibt es sehr treue Christen, die das organisieren, hauptsächlich im Ehrenamt. Und da trifft man sich im Münster und in anderen Gemeinden werden dann oft, aber zumindest durch die Fürbitten, wird eine spirituelle Verbindung zu dieser Gruppe, die dort in der Anbetung für das Leben betet, hergestellt. Generell findet Anbetung und andere Andachtsformen hier durchaus seine Umsetzung. Wir haben auch mehrere sehr lebendige und treue Rosenkranzgruppen zum Beispiel, die sich immer treffen. Vieles davon kommt direkt von den Gläubigen, wie es auch sein sollte. Die Gläubigen fühlen sich da ermächtigt und gerufen, in ihrer Berufung auch durch das Gebet, durch diese Formen der Liturgie, Gott näher zu kommen und an der Heiligung der Welt auch teilzuhaben. Wir beten ja nicht nur für uns selbst, sondern für die ganze Stadt und für die ganze Kirche und für die ganze Welt. Und das in verschiedenen Formen, die alle ihren ganz persönliches Charisma, ihre besondere Zielgruppe vielleicht auch ansprechen und damit mehr Menschen am Ende zu einer Begegnung mit Gott führen, als man nur vielleicht durch die Messe erreichen könnte.
Ja, auf Ihrer Webseite sind gerade unter der Rubrik Veranstaltungen keine Einträge zu finden. Deshalb jetzt meine Frage an Sie, was gibt's hier vielleicht trotzdem, Herr W.K. Johann?
Ja, das ist traurig, dass da nichts steht. Am Ende liegt es eben an dieser Zeit der Seuche, in der wir leben. Sehr viel wird immer geplant und musste dann abgesagt werden. Viele ehrenamtliche Gruppen haben jetzt ein ganzes Jahr hinter sich, wo sie ständig diese Enttäuschungen erleben mussten. Man plant viel, man bereitet viel vor, man denkt, alles ist abgesichert und plötzlich muss es wieder abgesagt werden. Und diese Frustration sitzen tief. Deshalb ist tatsächlich das kirchliche Leben derzeit eingeschränkt im Vergleich zu gesunden Jahren. Das überrascht nicht, das ist nachvollziehbar. Trotzdem gibt es einige Veranstaltungen, die stattfinden, auch wenn sie da vielleicht nicht immer auftauchen. Eine Sache, die mir spontan einfällt, ist das sogenannte Kirchenpavillon. Das liegt eigentlich auf dem Stadtgebiet von Schwenningen, unserer Schwesterstadt, wo durch die ökumenische Gemeinschaft hier religiöse, spirituelle Angebote angeboten werden. Und da gibt es zum Beispiel ein sehr einfaches Modell, das nennt sich Atempause, wenn ich jetzt nicht etwas durcheinander bringe, wo auch mit Abstand und sehr viel wenig Planung und Vorbereitung kleine Impulse, spirituelle Auszeiten geboten werden können. Und das findet auch in diesem Frühling, in diesem Sommer statt. Es gibt darüber hinaus noch den vielleicht schon, wahrscheinlich schon bekannten Alpha-Kurs, der in diesem Format auch hier in Villingen stattfindet und auch Erfolg hat. Die Alpha-Kurse beruhen natürlich auch auf gemeinsamem Kochen und Essen und sich treffen. Das wurde durch Corona sehr eingeschränkt. Doch online gab es verschiedene Formate und der Alpha-Kurs findet auch diesmal statt. Eine Familie zum Beispiel, die auch am Alpha-Kurs teilgenommen hat, die darf ich in dieser Osternacht taufen. Also das hat auch Früchte getragen. Es gab, bis es zur Krise kam und dann auch kurz mal während der Krise, als die Lockerungen hochgefahren wurden, gab es meine theologischen Abende, diese Abende jede Woche zu einem neuen Thema, meist einem leicht kontroversen oder zumindest einem schwierigen Thema katholischer Glaubenslehre. Das ist nur schwierig, denn während wir derzeit Gottesdienste feiern dürfen, ist das ja eben explizit kein Gottesdienst, sondern eine andere Veranstaltung und das ist derzeit leider so nicht möglich. Ich hoffe, dass wir sehr bald wieder damit anfangen dürfen. Vor Corona war es noch nah beisammen in einfachen Sälen. Danach haben wir es während Corona in die Kirchen verlegt, weil wir dort so viel Abstand aufnehmen konnten. Aber da es sich nicht um einen Gottesdienst handelt, liegt das derzeit leider ein bisschen auf Eis. Ich freue mich schon darauf, wenn das auch wieder beginnen kann. Und ich bin mir sicher, ganz viele von den Gruppen und Gruppierungen, von all den Aktionen, die normalerweise zum Gemeindeleben in Villingen dazugehören, die werden alle wieder aufblühen. Die Menschen sehnen sich ja danach, sie warten nur darauf. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist zutiefst christlich. Wir haben schließlich einen Gott, der den Weg aus dem Grab kennt. Wenn auch derzeit alles ein bisschen abgestorben wirken mag, es wird wieder auferstehen.
Sie hatten hier auch Night Fever Abende schon. Sind die dann auch Corona geschuldet jetzt pausiert worden? Und mich würde natürlich auch interessieren, wie wird denn sowas hier angenommen? So Alpha-Kurse, Night Fever und eben auch diese theologischen Abende. Gibt's da viele Menschen, die sich eingeladen fühlen aus der Pfarrei, aus der Umgebung, die da kommen, mitdiskutieren? Wechselt das auch so ein bisschen vielleicht auch beim Alpha-Kurs? Wie verhält sich das, Herr Wicker?
Also was das Night Fever angeht, als mein erstes Weihnachten hier in Villingen 2019, also vor Corona, hat ein Night Fever im Advent stattgefunden. Da war der Weihnachtsmarkt direkt um das Münster herum auf dem Münsterplatz. Und ganz viele Menschen sind dann natürlich auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Münsterplatz. Und wenn sie dann direkt eingeladen werden in die schön geschmückte Kirche, dann ist das eine gute Chance, etwas an Land zu ziehen. Wir sind schließlich Menschen, Fischer, und dort wird gefischt. Der Köder ist der Weihnachtsmarkt. Und das, was die Leute aber hoffentlich entdecken, was sie bereichert, ist das, was Night Fever angeboten hat. Ich habe da bei diesem Night Fever-Abend erlebt, dass extrem viele Menschen kamen. Ich und zwei Priester aus Schwenningen waren auch da, um Beichte zu hören. Und ich habe ganz viele Beichten gehört von Menschen, die schon ewig nicht mehr bei den Sakramenten waren, und auch natürlich einfach nur Seelsorgegespräche geführt. Wir haben gemeinsam gebetet, es gab auch eine Messe, und dieses Night Fever in diesem ganzen Kontext von diesem Weihnachtsmarkt wurde sehr lebhaft angenommen, war ein großer Erfolg in meiner Erinnerung. Leider war das ein Jahr später an Weihnachten schon nicht mehr so möglich. Es gab auch gar keinen Weihnachtsmarkt. Die ganze Sache war in ihrem Format nicht realisierbar. Meine theologischen Abende, so die durchschnittliche Teilnehmerzahl ist so 80 bis 100 Personen. Viele aus Villingen, aber auch aus der Umgebung kommen einige Menschen. Immer auch wieder die gleichen, aber es rotiert durchaus. Ich würde sagen, dass vielleicht so 60% der Teilnehmer sehr regelmäßig kommen, an der ganzen Reihe teilnehmen. Aber es gibt auch immer wieder Themen, die vielleicht einen einzelnen Menschen ansprechen. Und da diese Abende auch beworben sind für Suchende und Fernstehende, keineswegs nur für gläubige Katholiken, gibt es dort auch eine Mischung an atheistischen, protestantischen, katholischen Teilnehmern. Und das ist eine gute Erfahrung. Der Alpha-Kurs, an dem ich nicht persönlich teilnehme, von dem ich aber viel höre von meinem Kollegen, dem Pastoralreferenten, der das Ganze aufbaut und organisiert, wurde auch gut angenommen, hat viele Erfolgserlebnisse. Und derzeit in Corona-Zeit ist das auch immer noch am Laufen, nur eben in abgespeckter und letztlich auch eingeschränkter Form durch die ganzen Begrenzungen, denen wir unterliegen.
Herr Vicar, gibt es besondere Orte hier in der Seelsorgeeinheit Villingen, die einfach so Menschen einladen, die Gott suchen, die Ruhe suchen, die vielleicht sich selber gerade suchen, die an irgendeinem Punkt sind in ihrem Leben, dass sie innehalten möchten?
Nun, kirchlich am dominantesten ist sicher das Münster unserer lieben Frau mitten in der wunderschönen Altstadt von Villingen. Also unsere Stadt Villingen ist ungefähr 1000 Jahre alt. 999 ist so, glaube ich, das offizielle Jahr, in der Mark-, Münz- und Zollrecht erhalten worden ist von unserem Stadtgründer. Und das Münster selbst wurde 1130 ungefähr begonnen und 1284 abgeschlossen. Und in dieser wunderschönen Kirche, die ganz fest zum Stadtbild von Villingen gehört, fast so ein bisschen etwas Wahrzeichenhaftes hat, dort in einer Seitenkapelle ist ein besonderes Artefakt, das sogenannte Nägelinskreuz. Das Nägelinskreuz ist ein mittelalterliches Kruzifix, das, so heißt es, die Stadt Villingen ganz besonders beschützt und behütet. In Zeiten von Unruhen und Armut, aber vor allem in Zeiten von Krieg. Villingen selbst in seiner Geschichte wurde mehrmals belagert, aber bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nie eingenommen. So gab es zum Beispiel 1633, 34 eine lange Belagerung durch die Schweden im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. 1703, 1704 haben die Franzosen Villingen belagert. Und beide Male heißt es, hätte es das Nägelinskreuz und natürlich das gläubige Gebet der Villinger die Stadt vor der Eroberung bewahrt. Dieses Kreuz heute in seiner Seitenkapelle wird sehr viel aufgesucht. Sehr viele Kerzen werden dort angezündet. Die Menschen beten zu ihm. Und das ist schon ein besonderer Ort, an dem man merkt, dass hier auf eine besonders innige Art die Gnade Gottes und der Glaube der Menschen zusammenkommen.
Ökumene soll hier auch ein großes Thema sein, hier in Villingen, beziehungsweise auch Schwenningen und Villingen-Schwenningen. Herr Wicker, können Sie uns dann auch sagen, wie es vielleicht so gewachsen ist mit der Ökumene hier und warum die auch einen größeren Stellenwert hat hier in der Region?
Da muss ich zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, wie da so die Geschichte ist. Ich kam an und fand eine sehr gesunde, gute Beziehung in der Ökumene vor. Die ACK Villingen und Schwenningen sind aktiv, arbeiten auch zusammen. Und es liegt sicher auch einfach an den Personen, die sich hier engagieren, denen die Ökumene sehr wichtig ist, von evangelischer und katholischer Seite. Und da gibt es einen regen Austausch. Es gibt ökumenische Dienstgespräche in regelmäßigen Abständen, wo sich die Teams hier in Villingen treffen. Und so kennt man sich persönlich, kann sich austauschen. Und in manchen Bereichen, wie zum Beispiel der Seelsorge in Pflegeheimen und Altersheimen, läuft viel über die Ökumene. Und es gibt auch einige Gottesdienste im Jahreskreis, die traditionell ökumenisch begangen werden. Zum Beispiel am Aschermittwoch gibt es einen ökumenischen Gottesdienst, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag. Ich, seit ich hier Vikar bin, habe immer die katholischen Pendants gefeiert und mein Pfarrer, Herr Dekan Josef Fischer, hat die ökumenischen übernommen. Deswegen habe ich tatsächlich nicht so viele unmittelbare Erfahrungen mit diesen ökumenischen Gottesdiensten. Aber ich weiß, dass sie gut angenommen werden und das ist gerade auch in einiger unserer Gemeinden, zum Beispiel Bruder Klaus, wo wir unsere Messe gemeinsam feiern werden, gibt es eine sehr bedeutende ökumenische Bewegung. Sehr nah an St. Bruder Klaus steht eine evangelische Kirche und die Gemeinden haben, ich glaube, seit es die Gemeinden gibt, eine sehr geschwisterliche Beziehung und einen regen Austausch miteinander.
Jetzt haben Sie gerade schon die Pfarrkirche St. Bruder Klaus erwähnt, wo wir am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr dann auch live übertragen werden im Rahmen der Aktion Pfarrei der Woche. Herr WK, könnten Sie uns die Kirche so ein bisschen beschreiben? Also wenn man so drauf zuläuft und dann auch, wenn man das Gotteshaus betritt, wo sich der Blick hinrichtet, was sich da für ein Blick eröffnet für den Besucher?
Also Bruder Klaus wurde, wenn ich mich gerade nicht ein bisschen irre, 1964 gebaut, glaube ich. Es ist also ein moderner Kirchenbau, der seiner Zeit entspricht. Er steht auf relativ freiem Feld mit viel freiem Raum, grün und gepflastert um sich herum. Es hat eine besondere Form, nicht kreisrund, wenn es auch kreisrund von Weitem vielleicht aussieht, sondern es ist eine interessante Kirche. Sie hat sehr schöne intensivfarbige Fenster, die, wenn das Licht richtig einfällt, die ganze Kirche in ein sehr schönes blaues und rotes Licht einkleiden. Das Taufbecken der Gemeinde ist direkt am Eingang. Es ist wie eine Sphäre aufgebaut. Direkt darüber ist die Orgelempore mit unserer Orgel. Wenn man geradeaus den Mittelgang entlang schaut, fällt der Blick natürlich auf den Altar und hinter dem Altar unser Tabernakel. Entsprechend ihrer Zeit ist die Kirche modern gehalten, also einen großen Reichtum an Statuen und bildlichen Darstellungen findet man nicht. Was noch interessant ist, was mir früh aufgefallen ist und was ich immer noch sehr charmant finde, es gibt eine Wand in Bruder Klaus, wo in Backsteine, in die natürlichen Hülsen, Gebete gesteckt werden, wo die Gemeinde also sozusagen in die Steine ihrer eigenen Kirche hinein ihre Gebete legen kann. Und ab und zu werden von diesen Gebeten auch etwas für die Fürbitten herangezogen, aber sonst verbleibt es quasi in der Wand, in der Mauer dieses Tempels. Wenn man so will, wird die Kirche also nicht nur aus Stein, sondern auch aus den Gebeten der Gläubigen aufgebaut. Und das ist eine Sache, die mir poetisch-spirituell sehr zusagt. Und das habe ich dort in Bruder Klaus das erste Mal erlebt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, dass es hier einiges zu berichten gibt, hier über die Seelsorgeeinheit Villingen. Und vielen Dank auch schon jetzt an Pfarrer WK Daniel Johann, dass Sie sich einfach die Zeit genommen haben, uns hier so ein bisschen durchzuführen, einmal durch Ihr Leben, auch durch Ihren Berufungsweg über China und USA beziehungsweise New York und dann wieder hierher nach Villingen in Deutschland. Und was Sie eben auch getrieben hat, eben Priester zu werden, warum Sie da gespürt haben, dass es einfach ihr Weg sein soll und warum sie es eben auch lieben, mit den Menschen zusammen zu arbeiten, sie zu begleiten und jetzt hier eben auch Dienst zu tun in der Seelsorgeeinheit. Herzlichen Dank auch für den Einblick hier in die Pfarrei, in wie die Menschen hier einfach das Christsein gemeinsam gestalten und was hier eben alles los ist, trotz Corona. Und Sie sagten ja auch, Sie sind noch gar nicht so lange hier und vieles haben Sie eben noch gar nicht so richtig erleben dürfen, eben dadurch, dass so viel runtergefahren ist, was wahrscheinlich ganz vielen jungen Priestern beziehungsweise angehenden Priestern sicherlich so geht, gerade beziehungsweise auch Leuten, die gerade versetzt wurden. Und danke trotzdem, dass Sie uns einfach so ein bisschen die Gruppen vorgestellt haben und auch, wer hier einfach Dienst tut und wer sich hier eben gegen gegenseitig einfach versucht zu begleiten, sei es in den Alpha-Kursen, im Night Fever, in den Anbetungen, die hier gestaltet werden oder eben auch durch andere Gruppen wie die Ministranten und Senioren und Ähnliches, die hier eben einfach sich gegenseitig tragen im Glauben und auch als Menschen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr einfach die Heilige Messe mitzufeiern, entweder natürlich am Radio oder auch, wenn Sie direkt hierher kommen möchten, in die Pfarrkirche St. Bruder und Klaus, dann können Sie das auch gerne tun. Vikar Daniel Johann hat uns eingeladen, auch vor Ort die Heilige Messe gerne mitzufeiern, hier in Villingen am kommenden Sonntag. Ja, und wenn Sie diese Pfarrei der Woche noch einmal nachhören möchten oder sich auch die Kirche anschauen möchten, dann finden Sie diese Pfarrei der Woche natürlich auch wie gewohnt im Internet unter dem Button Programm in der Auswahlleiste und dann klicken Sie auf Pfarrei der Woche und schon sind Sie bei unserer aktuellen Pfarrei der Woche hier in Villingen. Ja, darf ich Sie, Herr Vikar Daniel Johann, zum Abschluss unserer Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Meine lieben Brüder und Schwestern am Radio, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch alle, der Dreieinige, der allmächtige und barmherzige Gott, der euch über alles liebt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschieden sich aus Villingen
Vikar Daniel Johann
und Markus Münch.